unser Umfeld. Und das ist das Thema, um das es jetzt heute und in den nächsten Teilen geht. Ich habe mir überlegt, dass es schön wäre, über diese Sachen auch so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, weil ich weiß, dass einiges von dem, was ich sage, ganz anders ist, irgendwie, als man es normalerweise hört oder als ich es auch selber irgendwie aus der Gemeindebauliteratur kenne. Und manches von dem sind so jetzt das Endresultat von einigen vielen Jahren diskutieren und nachdenken und beten. Also ich bin bestimmt seit 6 Jahren jetzt schon in so einem Prozess irgendwie, dass ich meine, irgendwie, dass Gemeinde anders laufen müsste irgendwie in Deutschland, irgendwie, dass man einige Dinge unbedingt nochmal neu überdenken müsste, irgendwie auch von der Bibel her da irgendwie nochmal ganz anders dran gehen müsste, vielleicht sogar ein paar nicht biblische Sachen irgendwie bedenken müsste, gerade jetzt so soziologische Faktoren und Komponenten, und dass einiges irgendwie nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und damit meine ich jetzt nicht mal unsere kleine Ortsgemeinde hier, sondern generell irgendwie, wie in Deutschland Gemeinde angegangen wird, wie Gemeinde oder Kirche gebaut wird, ist manchmal etwas revisionsbedürftig. Und deswegen würde ich halt auch echt gerne mit euch ein bisschen irgendwie darüber reden. Also sprecht mich irgendwie gerne nachher irgendwie drauf an, irgendwie auch wenn ihr andere Sichtweisen habt, irgendwie lasst uns mal irgendwie diskutieren, falls ihr irgendwo vielleicht Ergänzungen habt oder irgendwelche anderen Dinge. Ich rede gerne irgendwie darüber, irgendwie gerade jetzt so fachlicher Austausch irgendwie über solche Sachen, irgendwie die auch schon teilweise ein bisschen ans Eingemachte gehen, interessieren mich irgendwie immer sehr und fände das super, wenn wir da vielleicht mal auch so ein bisschen ins Gespräch und Diskussion kommen würden. Ich weiß nicht, wie man sowas in Gottesdienst umsetzen kann. Wir haben das ja einmal gemacht, dass ich danach noch eine kleine Diskussionsrunde angeboten habe. Da sind jetzt nicht so viele Menschen irgendwie drauf eingegangen, aber vielleicht findet man ja irgendwelche anderen Modelle. Ich habe jetzt viel darüber geredet, wie das Evangelisation eine unheimlich wichtige Sache wie der Gemeinde ist, weil Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat, weil es überhaupt so die große Vision Jesu war, die ganze Welt mit seinem Vater bekannt zu machen und dann letzten Endes ja auch für die Menschen zu sterben, um überhaupt ihnen die Gelegenheit zu geben, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und dass es der Auftrag ist, den wir als Gemeinde auch haben, und dass eigentlich Gemeinde nicht da sein kann oder fast schon keine Daseinsberechtigung hat, wenn es nicht irgendwie darum geht, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wenn wir an dem Punkt irgendwie Kompromisse eingehen, irgendwie, dann stürzt eigentlich wieder das ganze Ding zusammen, weil das ist so der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und selbst wenn diese anderen wichtigen Dinge wegfallen, wie Gemeinschaft haben, Predigten hören, irgendwie miteinander beten, Gott anbeten, dann würde immer noch Gemeinde funktionieren. Und solange dieser eine Kernauftrag gelebt wird, wäre es auf jeden Fall immer noch irgendwie eine biblische Sache. Und deswegen ist eigentlich alles, was wir machen, ist nicht Selbstzweck. Sobald es Selbstzweck wird und wir anfangen, uns um uns selber zu drehen und nur noch Strukturen aufzubauen und Räume sauber zu halten oder versuchen, zu voll zu kriegen, ist irgendwas in Argen. Also es muss einfach mir so sein, dass Gemeinde rausgeht. Trotzdem möchte ich heute über was anderes predigen. Das ist so ein bisschen so eine Art Kontrapunkt vielleicht dazu, oder vielleicht besser gesagt, es ist die Ergänzung davon. Denn ich glaube, dass Evangelisation, so wie man das normalerweise versteht und lebt, nicht irgendwie der Schlüssel zu allem ist und dass man es irgendwie auch ganz falsch verstehen kann und dass manchmal irgendwie so ein starker evangelistischer Fokus nicht irgendwie dazu führt, irgendwie, dass sich Dinge in unserem Land zum Besseren bewegen, sondern irgendwie eher noch irgendwie, dass wir viel Energie in etwas hineintun, was nachher verpufft. Und deswegen rede ich heute nicht über Evangelisieren und auch in den nächsten 3 Teilen nicht oder 2 Teilen nicht, sondern es geht um Prägen. Und ich habe euch das mal als Definition mitgebracht. Nämlich Evangelisation bringt Menschen in Gottes Reich hinein. Und das Prägen einer Gesellschaft mit christlichen Werten bringt Gottes Reich zu den Menschen oder in die Gesellschaft hinein. Und beides ist wichtig. Also ich werde nichts gegen Evangelisation sagen. Ich meine nur irgendwie, dass beides irgendwie zusammengehört und es nicht ausreicht, irgendwie immer nur einzelne Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, sondern dass wir auch mit dieser Aufgabe haben, die Welt um uns herum zu prägen, in unsere Kultur einzugreifen, in der wir leben, und dass wir manches Mal mit so einem etwas falschen Fokus leben. Die meisten von uns sind schon mal irgendwo mit diesem Wort Erweckung in Berührung gekommen. Ist irgendjemand hier, der noch nie das Wort Erweckung gehört hat? Wahrscheinlich nicht. so aus der geistlichen Kultur, aus der ich rauskomme, ne, Alex und ich waren jahrelang in einer Pfingstgemeinde in Wuppertal, da war irgendwie Erweckung so das Größte überhaupt. Also man hat eigentlich die ganze Zeit davon geredet, dass irgendwann mal eine Erweckung kommen wird. Und wenn die Erweckung kommt, ist alles anders. Dann haben wir paradiesische Zustände hier irgendwie auf der Erde. Gemeindebau wird irgendwie total anders sein. Die Menschen werden uns die Bude einrennen. Irgendwie, es wird unglaubliche Lobpreiszeiten geben. Gottesdienste werden von anderthalb Stunden irgendwie anwachsen auf 4, 5, 6 Stunden. Man wird jeden Tag Gottesdienste haben. Irgendwie die Herrlichkeit des Herrn wird sich ausbreiten. Irgendwie, es wird sein wie damals auf dem Berg der Verklärung. Mose und Elia werden vielleicht persönlich vorbeikommen. Es wird auf jeden Fall eine unglaubliche Sache sein, wenn diese Erweckung irgendwann mal kommt. Und viele Gemeinden haben Erweckungsgebetsabende. Ich weiß auch, in Remscheid gibt es irgendwie welche. Wir haben früher auch mal irgendwie ein oder zwei gemacht. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Aber das war jedenfalls immer so das Ziel. Irgendwie man macht einen Erweckungsabend und dann sammeln sich Christen irgendwie aus der ganzen Stadt und verbringen 2 Stunden miteinander und beten da irgendwie für Erweckung und dass Gottes Geist neu ausgegossen wird und sich irgendwie etwas total verändert. Komischerweise ist Erweckung ganz selten mal irgendwie definiert worden und irgendwann hat mich das genervt und habe ich auch mal ein paar Leute gefragt und so, was ist denn eigentlich Erweckung? Hat man die unterschiedlichsten Antworten drauf gekriegt? Also wahrscheinlich haben wir jahrelang für etwas gebetet, wo wir selber gar nicht genau wussten, ob wir es erkennen würden, wenn es kommt, weil sich jeder das anders vorgestellt hat. Aber es war jedenfalls keiner dabei, der genau sagen konnte, was Erweckung eigentlich ist. Und so habe ich mich dann mal ganz viel mit Erweckungsliteratur beschäftigt, also habe ganz viele Bücher darüber gelesen. Wir haben ein ganz berühmtes im Kultschock, Gottes Generäle von Robert Lerden, mittlerweile das 4. geschrieben, das habe ich im Urlaub gelesen, da ging es um die Heilungsevangelisten, irgendwie was die alles so erlebt haben mit dem Herrn. Und da geht's halt die ganze Zeit eigentlich darum, wie Erweckung heißt, irgendwie, dass viele Menschen wie zu Gott kommen, heißt irgendwie, dass Gottes Reich sich ausbreitet, heißt, dass Gottes Herrlichkeit kommt. Und unterm Strich habe ich so mitgenommen, dass Erweckung eigentlich bedeutet, dass Gemeinde funktioniert. Also wenn Erweckung kommt, dann läuft Gemeinde so, wie man es sich vorstellt. Das sagen unterm Strich, wie ganz viele, die es erlebt haben, nämlich eigentlich, wir haben genau das Gleiche gemacht wie immer, aber auf einmal kommt Gottes Herrlichkeit und alles, was wir machen, wird zu Gold. Alles, was wir anfassen, das funktioniert irgendwie auf einmal und ohne, dass wir irgendwas Großartiges verändert hätten, kommt irgendwie die Herrlichkeit Gottes und alles wird anders dadurch. Und das fand ich immer cool, irgendwie. Das stelle ich mir auch immer noch so als eine ganz magische Sache vor. Ich bete auch immer noch mir dafür, würde das immer noch gerne mal erleben, und wie das wirklich irgendwie so ist, dass alles auf einmal ganz smooth läuft und die Probleme, die man normalerweise hat, dass man sie nicht mehr hat und alles irgendwie total optimal wäre. Und es gibt so ein paar Leute irgendwie, an denen sich Erweckung so festmacht, wo man von gehört hat und gelesen hat, die ganz viel mit dem Herrn erlebt haben und die immer wieder irgendwie auch auftauchen in Gottesdienst und Predigten und auch nicht ganz selten in meinen Predigten. Zum Beispiel dieser hier. Weiß jemand, wer es ist? Bitte? Genau, es ist Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, britischer Heilungsevangelist, irgendwann in 40ern oder sowas gestorben, hat sich eigentlich relativ spät bekehrt, irgendwie einen Heiligen Geist gekriegt, irgendwie unheimlich viele Heilungen erlebt, irgendwie riesige Gottesdienste gemacht, viele Leute zum Herrn geführt und für mich ein totales Vorbild im Glauben. Also ich habe auch in diesem Urlaub noch eine Biografie von ihm gelesen, ich glaube so meine 5. oder 6. oder so, und bin jedes Mal irgendwie total angesprochen, wenn ich das lese, weil er hat alles erlebt, was ich gerne irgendwie erleben möchte, vielleicht noch so ein paar Verfolgungssachen dabei, auf die ich keinen besonderen Wert lege, aber eigentlich so unterm Strich, mir denke ich, Mann, wenn ich mal groß bin, möchte ich gerne wie Smith Wigglesworth werden. Oder diese Frau, weiß jemand, wer das ist? Nein, es ist nicht Catherine Kuhlman. Es ist Amy Semple McPherson. Evangelistin in 20er Jahren, hat auch sehr viel mit Heilungen gearbeitet, hatte nicht selten irgendwie, dass 20, 30, 40.000 Leute irgendwie in ihre Gottesdienste gekommen sind, hat jahrelang unter Polizeischutz gestanden, weil überall, wo sie hingekommen ist, irgendwie gab es Menschenansammlungen, die sie einfach nur anfassen wollten, und zwar irgendwann halt total stressig für sie. Auch total abgefahren. Oder noch ein letzter, ein Deutscher, den kennt ihr alle. Genau, der Erstgenannte, dessen Namen ich jetzt für das die Aufnahme nicht wiederholen möchte, hat sicherlich vor größeren Versammlungen gesprochen, aber das ist Hermann Zeiss. der ja hier aus Solingen gekommen ist irgendwie und auch zu seiner Zeit irgendwie, also gerade so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich 44 bekehrt, ist 58 gestorben, unheimlich viel irgendwie erlebt hat, riesige Gottesdienste hier überall in der Gegend auch gehabt hat und in ganz Deutschland und halt auch wie richtig Erweckung erlebt hat. Und solche Leute faszinieren mich. Ich werde wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende nicht aufhören, irgendwie ihre Biografien und Bücher zu lesen und mir versuchen, so ein bisschen was von ihrem Geist abzuschnüffeln und mich davon inspirieren zu lassen, weil es mich einfach irgendwie vorantreibt. Aber auf der anderen Seite ist mir auch was aufgefallen, nämlich, die kennt keiner. Also außerhalb von unseren christlichen Kreisen und da irgendwie auch speziell irgendwo so den etwas charismatisch angehauchteren christlichen Kreisen kennt diese Leute keiner. Und die stehen in keinem Geschichtsbuch. Also wenn du irgendwas liest über den Zweiten Weltkrieg, wirst du den Namen Smith Wigglesworth auf keinen Fall irgendwie dabei finden. Da wird vielleicht wie von Dietrich Bonhoeffer mal irgendwie die Rede sein, wenn es hochkommt. Irgendwie wahrscheinlich ist noch nicht mal irgendwie besonders viele christlich inspirierte Leute oder Inspirierende dabei. Aber Smith Wigglesworth kennt keine Sau. Bei Hermann Zeiss ist es mir aufgefallen, ich habe irgendwann mal sehr viel über den gebloggt und habe dann von Ecclesia-Leuten, also Ecclesia war so der Gemeindebund, den er gegründet hat, eine ganze Menge E-Mails gekriegt und die haben gesagt, wussten wir gar nicht. Ich gehe jetzt schon seit 10, 15 Jahren in eine Ecclesia-Gemeinde und ich hatte ja keine Ahnung, dass wir ein Erweckungserbe haben. Ich wusste gar nicht, dass am Anfang wie ein Heilungsevangelist stand. Und der ist ja noch nicht mal 60 Jahre tot, also ist 58 gestorben. Jetzt bin ich nicht so der Rechner, ist es dann ist er jetzt 54 Jahre tot, ne? Okay. Also noch keine 60 Jahre tot. Und als ich das geblockt habe, war es ja irgendwie dann sogar noch irgendwie 2 Jahre weniger. Und trotzdem, den kennt kein Mensch. Und das ist echt eine verrückte Sache. Da fragt man sich doch irgendwie, was ist denn da eigentlich passiert? Das sind Leute, die haben vor hunderttausenden Leuten manchmal irgendwie gepredigt und trotzdem ist das irgendwie verpufft. Und die Welt, wie sie heute ist, ist nicht christlicher geworden irgendwie durch ihren Dienst. Irgendwie man hat nicht irgendwie das Gefühl irgendwie, dass da jetzt so ein besonderer Nachhall irgendwie von wäre, sondern es ist eher eigentlich umgekehrt gewesen. Irgendwie Gott ist immer weiter irgendwie an den Rand der Gesellschaft irgendwie gedrängt worden. Und wir leben jetzt also auf keinen Fall irgendwie in einer christlicheren Zeit irgendwie als vor dem Dienst von Hermann Zeiss oder Smith Wigglesworth oder wie auch immer die heißen. Also offenbar ist irgendetwas passiert, was Erweckung nicht multipliziert hat, scheint irgendwas gleichzeitig irgendwie gelaufen zu sein, was stärker gewesen ist als das. Und so hat es offensichtlich nicht den Effekt, den wir gehofft haben oder den man damals irgendwie gehofft hat. Und Erweckung hat nicht eine Gesellschaft verändert, hat nicht irgendwie etwas nachhaltig bewirkt, sondern ist eigentlich irgendwie ganz schnell wieder weggegangen. Und das führt mich zu einer total deprimierenden These, aber ich muss es einfach mal sagen. Nämlich Erweckungen haben die Säkularisierung nicht aufgehalten. Also das, wofür Christen in Deutschland wahrscheinlich mit am allermeisten beten, hat nicht irgendwie dazu geführt, dass das Abendland christlicher geworden ist, hat nicht irgendwie diesen Prozess mit der Säkularisierung, also Entchristianisierung in Europa aufgehalten und sind eigentlich, irgendwie, wenn man die Geschichte mal betrachtet, ziemlich an der Entwicklung des Abendlandes vorbeigegangen, ohne besonderen Effekt gehabt zu haben. Auch das hat mich total deprimiert. Also ehrlich, als ich mir das erste Mal irgendwie so eingestanden habe, dachte ich, Mann, das ist ja irgendwie total bitter. Denn wenn es nicht irgendwie durch Erweckung kommt, irgendwie, dass ein Land sich verändert, wodurch soll es denn bitte dann kommen? Und es hat mich so ein bisschen verzweifelt gemacht, mal irgendwie so eine ganze Weile lang. Und ich dachte, wofür soll ich denn da noch beten? Dann lohnt es sich auch nicht mehr irgendwie dafür zu beten, dass man einen Aufbruch hat. Weil ja letzten Endes, wie wenn so die Christianisierungsquote irgendwie immer nach unten geht, dann ist Erweckung vielleicht mal so ein kleiner Peak nach oben. Aber auch nicht mehr als ein statistisches Ausreißer. Und das hat mich echt total deprimiert. Irgendwie habe ich so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren und wusste nicht so ganz genau, wofür ich denn eigentlich dann noch beten soll. Oder was denn jetzt, was Ambach ist irgendwie, ne? was wirklich mir gottmäßig ist. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und mir ist aufgefallen, irgendwie, dass gleichzeitig, wo diese Erweckungsprediger gepredigt haben und auch wirklich Massen irgendwie für den Herrn erreicht worden sind, es gleichzeitig Leute gegeben hat, die planmäßig die Gesellschaft verändert haben und dass also tatsächlich Säkularisierung nicht ein Prozess ist, der total zufällig passiert wäre, sondern dass es planmäßig vorangetrieben worden ist, wie von einigen Menschen, sogar von relativ vielen Menschen, dass also auch ein Plan irgendwie dahinter gestanden hat, irgendwo dem christlichen und kirchlichen Einfluss in Europa und in Deutschland den Boden unter den Füßen wegzuziehen und dass man einfach wieder hinkommen wollte, wie das unser Land und unser ganzer Kontinent irgendwie aufgebaut ist, irgendwie auf einer weltlichen Gesellschaftsordnung und dass nicht mehr irgendwie dieser christliche Einfluss da ist. Und das heißt also, Säkularisierung ist nicht irgendetwas, was zufällig passiert, sondern Säkularisierung ist tatsächlich ein planmäßiger Prozess. Und ich glaube, dass das, was da passiert ist, eigentlich eine hochgradig effektive Sache gewesen ist. Denn wenn sich das Klima in einem Land ändert und sich Gesetze ändern und alles Mögliche irgendwie verändert wird, dann ist es eigentlich egal, irgendwie, ob du eine Gruppe hast, die irgendwie noch mal ein bisschen Erfolg hat irgendwie und so zu ihrer Zeit noch mal viele Leute erreicht, weil letzten Endes man davon ausgehen kann, dass der gesamtgesellschaftliche Trend irgendwie dahin geht, dass das immer irgendwie statistische Ausreißer sein werden und dass irgendwie der Trend irgendwie dahin gehen wird, dass sich trotzdem das Christliche mehr verabschieden wird, als dass es mehr Christliches geben wird. Und mir kommt das mir so ein bisschen so vor, irgendwie, als ob wir als Christen manchmal irgendwie so sehr darauf fokussiert sind, einzelne Leute zu erreichen. Und dass das irgendwie so ein bisschen so ist wie ein Bauer, der versucht, ein Feld zu pflanzen und er nimmt immer so ein einzelnes Samenkorn und geht damit in sein Feld und legt das irgendwie dann da rein und achtet irgendwie total auf dieses eine Samenkorn und hegt das und pflegt das irgendwie und kümmert sich irgendwie sehr darum und guckt jeden Tag irgendwie nochmal nach und kommt mit der Gießkanne vorbei und macht da irgendwie und tut was da. Während aber gleichzeitig irgendwie andere Leute da sind, der anderen Samen einfach irgendwie ausgießen und wie das Feld irgendwie mit chemischen Mitteln irgendwie verändern und irgendwie um ihn herum. Und nachher hat er dann vielleicht so seine eine Pflanze, aber irgendwie der ganze Rest des Feldes, irgendwie das, der blüht was ganz anderes irgendwie und es sieht da irgendwie ganz anders aus. Und was wir ganz oft gemacht haben, ist irgendwie, dass wir uns so sehr irgendwie auf die einzelnen Leute konzentrieren, dass wir das große Ganze irgendwie unserer Gesellschaft total außer Acht gelassen haben und dass die Gesellschaft sich irgendwie immer mehr verändert hat, irgendwie weg von dem, was wir eigentlich als wünschenswert finden und wir in der Folge dessen eigentlich merken, dass es immer schwieriger wird, Menschen zu erreichen. Und in all den vielen Jahren, wo ich jetzt Christ bin, 19 Jahre sind es mittlerweile, habe ich so oft irgendwie diese Leier gehört, irgendwie, dass die Welt immer schlechter wird irgendwie und es wird immer schlimmer irgendwie mit den Menschen und es wird immer schwieriger irgendwie Leute zu erreichen und jetzt ist auch noch irgendwie das böse Internet irgendwie dazugekommen und da kommt ja irgendwie auch kein Mensch gegen an und die Jugendlichen sind sowieso immer schlimmer geworden. Das Schlimme ist jetzt, wo ich 40 bin, empfinde ich das auch selber so. Weiß nicht, wie das irgendwie ist, wenn ich erst mal 50 bin, dann denke ich wahrscheinlich auch, also naja, egal. Man ändert sich halt irgendwie auch in diesen Sachen. Und ich glaube, dass das einfach der falsche Weg ist. Und dass wir einen Gutteil dazu beigetragen haben, dass wir uns einfach um die Gesellschaft nullstens gekümmert haben, weil wir unheimlich fixiert waren auf das Seelenheil einzelner Leute und wir die hingebungsvoll gebetet haben und ihnen das Evangelium erklärt haben und in Jüngerschaft sie begleitet haben, während wir uns aber um die Gesellschaft als Ganzes überhaupt nicht gekümmert haben. Und als Merksatz ist das, während wir einzelne Seelen retten, verändern andere die Kultur und damit den geistigen Nährboden aller. Also während wir uns um einzelne Leute kümmern, verändert die Gesellschaft sich immer mehr und wir haben immer mehr Schwierigkeiten, irgendwie uns da zu adaptieren, uns dem anzupassen und letztlich irgendwie Leute zu erreichen. Und deswegen meine ich, dass wenn wir überhaupt irgendwie über eine Zukunft reden wollen, irgendwie von Christentum in Deutschland. Oh. Das sind einfach Probleme, mit denen Smith Wigglesworth nicht zu tun hatte. Ist auch egal, irgendwie da kommt noch ein wichtiges Bild, ist nicht egal. Halleluja. Also das, wenn man wirklich, wir wollen irgendwie, dass das Christentum sich wieder ausbreitet und überhaupt eine Zukunft hat, dann wird das nötig sein, sich nicht nur um einzelne Leute zu kümmern, sondern dann wird es eben auch nötig sein, in die Welt irgendwie hineinzuarbeiten und Teil daran zu haben, unsere Kultur zu verändern, die uns alle umgibt, irgendwie, dass wir gesellschaftliche Prozesse nicht mehr einfach nur ausklammern, sondern irgendwie gucken, wo es möglich ist, um wieder mitzuprägen, wie mitzutragen. Und wir haben ganz oft als Christen so eine komische Weltfluchttendenz irgendwie, ne? Dass wir eine Unterscheidung haben irgendwie zwischen der frommen Welt, wie was alles ist, wie was mit Gemeinde zu tun hat, und dieser anderen Welt, die irgendwo böse ist, und diese weltliche Welt, die Weltwelt sozusagen, wo man sich nach Möglichkeit irgendwie von fernhält. Und das ist eine brandgefährliche Sache. Und ich glaube irgendwie, dass wir ein Umdenken brauchen, wie an dem Punkt. Und eben nicht nur irgendwie in Remscheid, sondern dass es irgendwo eine Sache ist, die überall in Deutschland passieren müsste, irgendwie sogar vielleicht überall in Europa passieren müsste, dass wir verstehen, dass wir diesen Auftrag, den wir haben, nicht leben können werden, wenn wir uns nur um einzelne Leute kümmern, sondern dass wir auch irgendwie das große Ganze in den Blick kriegen müssen. Und ich fürchte, dass wir da mit einem schweren Erbe zu kämpfen haben. Und es ist jetzt schwer natürlich, mir das ganz prägnant zu sagen, warum es so ist, warum Gemeinde sich zurückzieht und warum wir irgendwie diesen gesellschaftlichen Zug irgendwie total verpassen. Aber ich glaube, irgendwie ein Teil davon ist, dass jeder von uns, der in einer Freikirche ist, in irgendeiner Weise von Pietismus geprägt ist. Und Pietismus ist erstmal irgendwie gar nichts besonders Schlimmes. Es ist eine ganz große Bewegung, die schon ein paar Jahrhunderte alt ist und die viele Erweckungen hervorgebracht hat, wie gerade so im 18. und 19. Jahrhundert. Aber Pietismus hat irgendwie so ein Kennzeichen, nämlich, dass er sagt, Glaube ist etwas Innerliches und ist etwas Persönliches. Und das, worauf es ankommt, wie im Leben mit Gott, ist halt einfach, dass man Gott erlebt, dass man eine persönliche Beziehung zu ihm hat, dass man in der Regel auch ein persönliches Erlebnis mit ihm gehabt hat in Form einer Bekehrung oder Hinwendung wie an Gott. Und das ist das Entscheidende. Und die Leute, die den Pietismus ursprünglich aufgebaut haben, hatten eine Beobachtung, nämlich, dass in den Kirchen es viel Heuchlerei gegeben hat, dass es viele Leute gab, die zwar sonntags in die Kirche gegangen sind, wir aber unter der Woche irgendwie ganz normal ihr Leben geführt haben und eigentlich mit Gott nichts zu tun hatten. Und die haben gesagt, das kann nicht sein, irgendwie, wenn das irgendwie Christentum ist, ist es bloß irgendwie eine reine Form, ist es maximal eine Religion, aber es muss eigentlich irgendwie mehr sein als das. Und so ist man hingegangen und hat den Begriff Erweckung überhaupt erst so geprägt. Und da war Erweckung eben, dass jemand, der in einem geistlichen Tiefschlaf ist irgendwie und meint, dass er Christ ist, wie bloß weil er in einer Gemeinde ist, dass er aufgeweckt werden sollte, wie hingeführt werden zu einer richtigen Begegnung mit Gott und zu einem richtigen, echten, authentischen Christentum. Und das ist erstmal gar nicht falsch und es ist etwas, was hundertprozentig, irgendwie gerade bei den Jesus-Freaks, absolut drin ist. Was wir so oft gesagt haben, was unsere Hauptkritik irgendwie eigentlich an den Kirchen ist, so die leben ja gar nicht richtig mit Jesus. Und dann haben wir gesagt, so ja, wir wollen es aber irgendwie anders machen und wir setzen irgendwie auf diese Erfahrungen mit Gott. Und das ist irgendwie unser Erbe und das ist unser entscheidendes Ding. Und es ist richtig irgendwie, es ist gut, dass man Gott erlebt. Also da bin ich großer Fan von, möchte ich irgendwie nichts gegen sagen. Aber auf der anderen Seite ist es schlecht, wenn es dazu führt, dass wir uns aus der Gesellschaft zurückziehen und in so eine Parallelwelt gehen und eine christliche Subkultur aufbauen und letzten Endes irgendwo keinen prägenden Einfluss mehr haben auf die Welt um uns herum. Dann ist es nicht gut. Und das ist der Punkt, mit dem die Landeskirchen echt besser machen als wir. Und da hört man vielleicht relativ wenig von persönlicher Begegnung wie mit Gott, aber es wird viel darüber geredet, irgendwie, dass soziale Maßstäbe irgendwie durchgeführt werden müssen. Es wird viel über soziale Gerechtigkeit geredet und irgendwie über dritte Welt und über Leute mit Problemen irgendwie auch in Deutschland. Und man sieht halt einfach einen ganz starken sozialen Anspruch. Und sicherlich ist es blöd, wenn man von der Seite aus vom Pferd dann fällt, dass es nur noch um das Soziale geht. Und da irritieren mich natürlich auch manche Aussagen wie von hohen Leuten, gerade in der evangelischen Kirche, die dann eben auch sagen, wie, ja Gott, weiß ich eigentlich gar nicht, ob es den gibt irgendwie und dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Das ist auch bloß eine Metapher, irgendwie das gilt für die einen, aber für die anderen nicht. Das ist natürlich dann auch blöd. Aber ich finde es irgendwie schade, wenn man sich quasi entscheiden muss, wenn die anderen sagen, ja, die Gesellschaft ist irgendwie unser Ziel und da wollen wir reingehen, aber irgendwie wenig von Jesus haben. Und auf der anderen Seite, wenn es andere Christen gibt, irgendwie die sagen, ja, irgendwie die Begegnung ist mir total wichtig, aber die Gesellschaft muss irgendwie außen vor bleiben. Und ich glaube, dass das Ziel einfach ist, von Gott, irgendwie so wie ich es verstehe, dass wir göttlich erfüllt sind und losgehen und der Welt unseren Stempel aufprägen, dass wir mitmachen irgendwie in Prozessen und uns nicht daraus zurückziehen. Und deswegen werden wir uns in den nächsten beiden Teilen damit auseinandersetzen, was denn eigentlich eine Gesellschaft prägt. Und ich weiß, das ist kein absolut spezifisch christliches Thema. Ich weiß noch nicht mehr, ob einige von euch das hier heute als Predigt durchgehen lassen, weil ja keine einzige Bibelstelle irgendwie genannt worden ist. Aber ist halt einfach manchmal so, man muss sich manchmal um solche Sachen kümmern. Und es gibt, meine ich, 7 Einflussfaktoren, die eine Gesellschaft, oder ich habe es jetzt mal ein bisschen kleiner gemacht, irgendwie eine Stadt prägen und die wichtig sind. Zwar sind das die Künste, also alles, was mit Kunst und Kultur schaffen irgendwie zu tun hat, hat einen unheimlichen Einfluss auf Menschen. Gerade junge Menschen ist total abgefahren, wie viel gerade von politischer Bildung und sie von irgendwelchen Rockstars haben, die teilweise überhaupt keine Ahnung von der Materie haben, über die sie singen, aber irgendwie trotzdem orientiert man sich an ihnen. Ausbildung und Erziehung ist ein entscheidender Punkt. Jeder von uns geht in den Kindergarten, jeder von uns geht in die Schule, die meisten von uns sind auf weiterführende Schulen gegangen und wir sind geprägt worden in ganz verschiedenen Richtungen in der Schule. Der dritte Punkt ist Politik. Klar, wie Politik hat etwas mit dem gesamten Zusammenleben zu tun. Vierter Punkt ist Religion. Ist eigentlich unsere Hauptkernkompetenz, irgendwie der Bereich, in dem wir uns wirklich auskennen sollten. Fünfter Bereich ist Wirtschaft und Finanzen. Macht unheimlich viel irgendwie mit einer Gesellschaft und viele Diskussionen, die jetzt irgendwie geführt werden innerhalb der letzten paar Jahre, sind ja im Grunde genommen auch ethische Diskussionen, die angestoßen sind, irgendwie vom gerade Finanzsektor und Bankenwesen, das oft als sehr unzulänglich irgendwie empfunden wird und wo es schon wünschenswert wäre, wenn da etwas mehr christliche Ethik drin wäre. Der sechste Bereich sind die Medien, die auch unglaublich viel irgendwie transportieren an Meinung. Beispielsweise mal eine Statistik gelesen, die kam so aus den 20ern oder sowas, glaube ich. Da hieß es, dass 80% oder 90% der Menschen in Amerika in irgendeiner Weise an Gott geglaubt haben. Nur in Hollywood war es umgekehrt. Da waren es irgendwie gerade 10% oder sowas, die an Gott geglaubt haben. Und das waren halt die Leute, die die Medien gemacht haben. Irgendwie. Und 50 Jahre später sah es irgendwie ganz anders aus. Da war eine unheimliche Trendwende da drin. Und der letzte Bereich ist der Bereich von Familie. Also da, wo jeder Mensch irgendwie drin aufwächst und wo wir unheimlich viel von unserem ethischen Gepräge überhaupt herkriegen, also wo früheste Erziehung und sowas auch stattfindet und was deswegen auch irgendwie ein Bereich ist, irgendwie in dem Gesellschaft geprägt wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine relativ spannende Zeit werden. Also ich hoffe mal, dass wir es da auch vielleicht so machen können, dass ich jetzt nicht nur irgendwie frontal irgendwie da rede, sondern dass man auch mal ein bisschen was einwerfen kann. Könnte natürlich dann auch bedeuten, dass wir nicht zwei, sondern drei Freitage oder Wochenende dafür brauchen. Aber würde ich auf jeden Fall mir gerne mal mit euch Gedanken machen, wie man denn als Christ irgendwie in solchen Bereichen mitmachen kann, wie es möglich ist, sich daraus eben nicht irgendwie zurückzuziehen und zuzuschauen, wie wir was mit der Welt passiert, sondern wie wir prägen können für unseren Herrn. Amen. Noch einen letzten Punkt, aber der war eigentlich nicht so besonders wichtig und deswegen bin ich jetzt irgendwie am Ende. Predigt Ziel ist jetzt nicht irgendwo, jetzt kommt da vorne und ich bete für euch, sondern Predigt Ziel ist ein bisschen eine Unruhe vielleicht zu wecken und mal irgendwie zu zeigen, dass wir in Denkmustern drinstecken, die wir teilweise irgendwie schon seit Jahrhunderten irgendwie eingeübt haben im christlichen Bereich. Und dass wir uns manchmal echt irgendwie im Weg stehen und dass wir manches von dem verlernen müssen und dass wir echt einen neuen Blick irgendwie auf das bekommen müssen, was wir eigentlich machen. Sonst werden wir bloß noch irgendwie Routine-Menschen sein, die immer das Gleiche machen und gar nicht merken, dass es uneffektiv ist. Daniel, kommst du? Ja, ich habe dir so eine schöne emotionale Steilvorlage gegeben irgendwie und
ich glaube auch, wenn er jetzt nach dieser Predigt, wenn ich mich voll in den Lobpreis abgeht, ja.